Ja, ne? Kämpfe den guten Kampf. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sind da noch zwei Worte dahinter. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ja, die erste Frage, die wir uns stellen müssen vielleicht ist, ja, was ist denn Glauben? Und die Frage, die kommt ja ganz oft von Leuten in unserem Umfeld, ja, was ist denn Glauben? Also gar nicht so sehr die Frage, was glaubst du denn, sondern was ist Glauben? Also ganz am Anfang interessieren sich die Leute vielleicht gar nicht so dafür, was man selbst glaubt, sondern was Glauben überhaupt ist. Und dann wäre nicht die richtige Antwort, einfach auf das Glaubensbekenntnis hinzuweisen und das runterzurasseln und zu sagen, hey, das ist seit 1800 Jahren der Maßstab und da steht alles drin, liest dir das mal durch und dann ist gut, sondern dann würden wir vielleicht die Frage gestellt bekommen, ja, aber das ist ja nicht die Antwort auf meine Frage. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, was glaubst du, aber es ist nicht die Frage, was Glauben ist. Und wir als Christen, wir denken natürlich dann direkt an eine Definition, irgendwas Kurzes, Knackiges und dann kommt man schnell an diese Stelle von Hebräer 11, die Definition des Glaubens. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Korrekt, aber irgendwie auch nicht so griffig für jemanden, der mit der ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun hat. Vielleicht bist du jetzt hier und du hast mit der ganzen Sache nicht so viel zu tun und du liest das und denkst, ja, coole Antwort, aber geht's noch ein bisschen einfacher vielleicht? Für uns als Christen ist das vielleicht nicht so kompliziert zu verstehen, beziehungsweise wir lesen uns das zwei-, dreimal durch und dann ist das für uns gut nachvollziehbar, aber doch irgendwie etwas unpraktisch, wenn man einen Türöffner braucht, um vielleicht über mehr ins Gespräch zu kommen. Vielleicht denkt ihr gerade mal so drüber nach, welches griffige Substantiv würdet ihr denn für das Wort Glauben verwenden? Also womit würdet ihr das Wort Glauben ersetzen wollen, um das Ganze verständlicher zu machen? Welcher Begriff öffnet die Tür zum guten Gespräch über das, was du glaubst? Paulus, der hat ja sein ganzes Christenleben damit verbracht, Menschen über den Glauben aufzuklären. Also der hat immer wieder versucht, da wo er hinkam, Leute dafür zu gewinnen. Der hat auch gesagt, ey, lass uns eine Gemeinde gründen, dann können wir uns regelmäßig treffen, um darüber nachzudenken, was Glaube eigentlich ist und was es bedeutet. Und wenn er über den Glauben, also über sein Leben, seine Bemühungen sprach, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann benutzt er eine Formulierung. Und zwar benutzt er die Formulierung der gute Kampf. Also wenn Paulus über Glauben gesprochen hat, hat er gesagt, weißt du was, womit kann ich es am besten erklären? Kriege überall, damals war das auch das Normalste von der Welt. Wettkämpfe überall, die ganze antike Welt war voller sportlicher Wettkämpfe. Naja, wie kann ich das am besten beschreiben, das mit dem Glauben? Da hat er gesagt, weißt du was, ich nehme einfach mal die Formulierung der gute Kampf. Glauben ist wie ein Kampf, ein guter Kampf. Und wir schauen uns mal in 2. Timotheus 4, Vers 7 rein. Da schreibt er an den Timotheus, seinen Nachfolger sozusagen, und er guckt auf sein ganzes Leben zurück als alter Mann und sagt, Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und dann fordert er den Timotheus auch auf. Er schaut auf sein Leben zurück und sagt, okay, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich... Und dann sagt er, kämpfe auch du den guten Kampf des Glaubens, halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen bedeutet, alles dafür einzusetzen, damit das ewige Leben, was du hast, sichtbar wird, dass das, was in dir steckt, nach außen dringt. Dass die Leute dich anschauen und sagen, Was ist mit dem los? Heute würde man sagen, relevant sein für die Leute in deiner Umgebung. Also nicht für Stirnrunzeln die ganze Zeit zu sorgen, dass die Leute dich angucken und sagen, was ist das denn für ein Außerirdischer? Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sollten jetzt nicht so unverständlich sein, sollten nicht wie grüne Männchen rumlaufen, aber die sollen uns anschauen und sagen, ja, irgendwas ist doch besonders, ich will mehr davon wissen. Ich muss den mal fragen, warum der so lebt, wie er lebt. Der Kampfbegriff, der hier gewählt wird, der kommt tatsächlich nicht aus dem kriegerischen Kontext, sondern der kommt aus dem Wettkampfkontext. Eben schon gesagt, überall in der Antike waren diese Olympischen Spiele, Isthmischen Spiele, Pythischen Spiele, Nemeischen Spiele, die Panathenischen Spiele. Also überall gab es diese großen Arenen, wo Sport gemacht wurde. Und Paulus nimmt diesen Begriff, der überall verständlich war, da hatte man direkt was einem in den Kopf kam, und hat gesagt, okay, das ist es eigentlich, wie so ein Lauf auf der Laufbahn oder ein Kampf in der Arena oder ein Wagenrennen, wo sich alle zu 120% einsetzen, da so 120% drauf vorbereiten, um in dieser Arena gut performen zu können, um Leute zum Staunen zu bringen, Zuschauer zu begeisterten Sportlern zu machen. Kennt ihr das? Ihr guckt die Formel 1 wäre jetzt ein schlechtes Beispiel. Ihr guckt Formel 1 und denkt, weißt du was, jetzt steige ich in mein Auto und ich fahre genauso schnell. Wäre vielleicht ein schlechter Anstoß. Aber ich wollte sagen, Tour de France. Wie viele Leute gucken im Sommer Tour de France und dann steigen die aufs Fahrrad. Ja? Und so ist es eigentlich vom Prinzip auch. Der Paulus sagt, wir machen diesen Wettkampf, wir stecken da voll drin und die Zuschauer, die uns sehen, die denken, weißt du, ich probiere das mal aus. Ich probiere das mal aus mit dem Glauben. Wer kennt Christy Coventry? Sagt euch der Name was? Sagt euch die Dame was? Die hat von dem Herrn Bach das Amt des, IOC-Chefs, Olympia-Verantwortung, übernommen. Und die hat in der Eröffnungsfeier zur Olympischen Winterspielen gesagt, egal ob ihr hier in Mailand, in Cortina oder in Mademühlen seid, willkommen zu euren Spielen, das ist euer Moment, es sind eure Spiele, ihr werdet uns zeigen, was es bedeutet, Mensch zu sein, zu träumen, Hindernisse zu überwinden, einander zu respektieren, sich umeinander zu kümmern, ihr werdet uns zeigen, dass Stärke nicht nur bedeutet zu gewinnen, sondern Mut, Empathie und Herz zu haben. Ja, die war selbst zweifache Olympiasiegerin im Schwimmen und das war beeindruckend, diese Rede so nachzuvollziehen, weil man hat so richtig gemerkt, die spricht als Athletin zu den Athleten, so wie der Paulus auch als Athlet sozusagen zu Athleten spricht. Der Paulus, der sagt einem Eisschnellläufer, der sich bei Olympia qualifiziert hat, es ist dein Moment, es ist ein Privileg, gib alles, was du hast und lebe deinen Traum. Das ewige Leben, das wir alle schon leben dürfen, ist dieser Traum und ist dieses Privileg, ist dein Moment. Christy Coventry und Paulus, die verwenden, wenn jetzt Christy Coventry griechisch gesprochen hätte, dann hätte die genau den gleichen Begriff verwendet. Es sind ähnliche Ansätze, aber wenn wir darüber nachdenken, was einen guten Kampf im sportlichen Sinne ausmacht, dann fallen uns einige Kriterien ein, die aber mit der Realität von einem geistigen Kampf nicht viel zu tun haben. Ein guter Kampf für einen Sportler, ich habe früher Fußball gespielt, ich mache immer noch gerne Sport, dann würde man sagen, ein leichter, deutlicher Sieg ist ein guter Sieg. Im Glauben würde man sagen, ein guter Kampf ist es auch dann gewesen, wenn wir viele Niederlagen einstecken. Wenn wir so richtig einen abbekommen. Verletzungsfrei zu sein, würde auch mal sagen, hier irgendein Boxer, der Henry Maske damals, ne, der Gentleman-Boxer, der war immer froh, wenn er kam wie lackiert, kam der aus dem Boxring und alle anderen waren komplett zerstört. Ja, das war ein guter Kampf, verletzungsfrei zu bleiben. Aber wir als Christen, wenn wir einen Glaubenskampf kämpfen, dann haben wir auch mit Verletzungen zu tun. Wir kämpfen weiter trotz Schmerzen und trotz Leid. Ein Sportler, der sagt, ein guter Kampf ist der, wo ich richtig viel Geld gemacht habe. Dann lohnt sich da mitzufahren. Es lohnt sich, diese ganzen Strapazen auf sich zu nehmen, weil am Ende kommt er vielleicht nach dem Finale von Wimbledon einen Scheck von 10 Millionen Dollar bei mir an. Aber wir kämpfen unseren Kampf trotz hoher Kosten. Ein Sportler würde sagen, ein guter Kampf ist, wenn die Öffentlichkeit davon mitbekommt. Wir haben ja einen Ninja Warrior hier unter uns. Das ist so eine Sportart, die sehnt sich nach mehr Öffentlichkeit. Und dann gab es halt diese Toyota-Wettkämpfe und dann wurde diese Sportart irgendwie populär. Oder dann gab es diese Fernsehsendung. Ja, und dann denkt man, oh krass, jetzt ist es irgendwie noch mehr wert, da mitzumachen. Jetzt ist es noch mehr wert, sich dafür anzustrengen. Aber als Christen leben wir den Kampf des Glaubens trotz Ausnutzung und trotz Demütigung. Das Gegenteil. Die Eigenschaften eines guten Kampfes des Glaubens, wir schauen nochmal in diesen Vers rein, da steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Paulus macht hier deutlich, grammatische Form ist Genitiv, ich habe keine große Ahnung davon, aber es wird deutlich, dass Glauben und Kampf bei Paulus untrennbar miteinander verbunden sind. Also jeder, der glaubt, kämpft ständig. Jeder, der glaubt, kämpft ständig. Gegen Verführungen, kennen wir. Falsche Lehre, aufmerksam sein, hört ihr das genau an. Ja? Internet gibt es tausend Sachen, die man sich anhören kann, auch zum Thema Glauben. Viel Quatsch dabei, manches Gute. Wir kämpfen gegen Angst und Rückzug. Ich war mit Aiden und mit Silas, wir waren in Indien. Die kämpfen jeden Tag darum, vielleicht diesen ganzen Anfechtungen aus dem Weg zu gehen und zu sagen, weißt du was, ich ziehe mich zurück. Ich lebe mein Christsein so privat. Auch Selbstrechtfertigung ist so eine Sache, gegen die man immer wieder ankämpft. Und der Paulus, der schaut auf sein Leben zurück und erklärt, dass sein Glaube darin bestand, treu zu bleiben, nicht aufzugeben, Christus nicht loszulassen. Wir könnten jetzt ein paar Verse weiterlesen, da lesen wir von einer Person namens Demas, die wird im Neuen Testament zweimal erwähnt als treuer Mitarbeiter von Paulus. Und jetzt hier in Vers 10 steht, Demas hat mich verlassen, weil er die Dinge dieser Welt liebt und ist nach Thessalonich gegangen. Also ein treuer Mitarbeiter, der irgendwann gesagt hat, mir wird das hier irgendwie zu wild. Der mit Paulus unterwegs war und diese ganzen erstaunlichen Dinge beobachtet hat und der sagt, irgendwie, Stecker raus, ich gehe nach Thessalonich. Also Paulus sagt jetzt hier nicht, dass derjenige kein Christ mehr ist und dass sein Glaube vorher nicht aufrichtig war, sondern er sagt, dem wurde es zu viel. Der ist jetzt im Bild zu bleiben, der ist Marathon gelaufen mit Paulus zusammen und hat irgendwann gesagt, ich höre auf. Also Paulus sagt, Glauben und Kämpfen gehört zusammen. Aber Glaube ist kein Titel, sondern Glauben ist eine Aktivität. Und Paulus, der schreibt das an Timotheus, um ihm einerseits zu erklären, was auf ihn zukommt. Er macht aber auch deutlich, dass der Glaube kein Zustand ist. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was du überreicht bekommst und du sagst, ich bin jetzt Dr. Dagmar Sommer. Ja, und dann bleibt das so. Sondern der Kampf des Glaubens ist etwas Aktives, eine Sache, an der man ständig festhalten muss, auch wenn es mal Krämpfe gibt und wenn es mal richtig wehtut, ist ein dauerhaftes Dranbleiben. Und wer sportlich aktiv ist, der weiß, dieses Dranbleiben, dieses lange Festhalten, das kann richtig, richtig wehtun. Und jetzt haben wir hier so ein sportliches Wettkampfbild und das kann dazu verleiten, zu glauben, dass der Ausgang dieses Glaubenskampfes von unserer eigenen Performance, von unserem eigenen Leisten abhängig ist. Aber wichtig ist zu erkennen, dass dieser Kampf kein Kampf um Rechtfertigung ist, sondern dass es ein Kampf ist aus der Rechtfertigung heraus. Also Christus hat uns gerechtfertigt, also wir stehen gerecht vor Gott. Und aus dieser Tatsache heraus können wir diesen Kampf kämpfen. Wir müssen aber nicht dafür kämpfen, um von Gott anerkannt zu werden. Dieser Kampf ist ja schon gekämpft worden. Unsere Rettung gründet sich allein auf Gnade und Glauben, nicht auf Taten. In Epheser 2, Vers 8 steht, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Sportler sind eitel. Wenn die gewinnen, dann bilden die sich immer was drauf ein. Aber im Glaubenskampf ist es eben nicht so. Paulus trennt Kampf und Rettung ganz kategorisch voneinander. Paulus fordert nicht zum Kampf auf, um gerettet zu werden. Dieser Kampf wurde schon stellvertretend für uns gekämpft und gewonnen. Der christliche Kampf, zu dem Paulus konstant aufruft, immer wieder in seinen Predigten und in seinen Briefen, ist das ständige Ringen, um in Christus zu bleiben. Um in Christus zu bleiben. Ich habe mal so ein paar Kategorien des Glaubenskampfes also mal so eine Historie. Also, und ihr könnt ja mal schauen, wo ihr gerade so steckt. Der Glaubenskampf fängt damit an, gegen Jesus zu kämpfen. Jeder, der geboren wird, sündigt und es ist immer in unserer Natur, gegen Jesus zu kämpfen. Dagegen, 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 dagegen. Habe eben kurz mit dir gesprochen. Ja, gibt es Schwertkämpfer für einen anderen Gott, war man. Da hat man für einen anderen Gott, also auch gegen Jesus, gekämpft. Dann gibt es den Moment, wo du irgendwie jemanden triffst, der authentisch von seinem Glauben redet, der ein Leben führt, was ansteckend ist. Und dann gibt es den Kampf um Jesus. Also man beschäftigt sich damit, man legt Gedanken hin und her, man schläft vielleicht eine Nacht nicht, weil man irgendwas erlebt oder gelesen hat. Man wägt das Risiko ab, um dann schließlich eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht bist du an der Stelle. Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie oder im engeren Umkreis, einen Freund, der sagt irgendwie, oh, du bist hier. Ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass du dich irgendwie mit dem Thema beschäftigst. Drittens, der andauernde Kampf, um in Christus zu bleiben. So wie er in uns bleibt. Und wenn wir dieses in Christus bleiben, intensivieren, dann haben wir vielleicht das Vorrecht, mit Jesus Siege zu erringen. Manche sind sichtbar, manche sind unsichtbar. Vielleicht warst du schon Auslöser für jemanden, der zum Glauben gekommen ist, von dem du das überhaupt gar nicht weißt. Der ist ja komisch gewesen. Wie der sich im Sport verhalten hat, ist ungewöhnlich. Der hat sich beim Schiedsrichter entschuldigt, das gibt's doch gar nicht. Aiden weiß, wovon ich spreche, das ist ganz selten, dass da sich jemand mal beim Schiedsrichter entscheidet für ein schlechtes Verhalten. Der Kampf eines Nichtchristen gegen Jesus, ich habe das mal so zusammengeschrieben, der Kampf eines Nichtchristen gegen Jesus muss sich zu einem Kampf um Jesus wenden und der Christ kämpft andauernd darum, in Jesus zu bleiben und hat das Vorrecht, mit Jesus zu siegen. Habe ich ganz schlau aufgeschrieben. Kann ich mir selbst nicht merken, aber ich habe es mal eingeblendet. Franz von Sales, ein Kirchenlehrer, der hat es anders ausgedrückt, der sagt, wenn dein Herz wandert, bringe es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart unseres Gottes. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hast, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Der Kampf unseres Glaubens ist, in Christus zu bleiben, unser Herz immer wieder zurückzuholen zu ihm. Und Sportler, die sind immer drauf und dran zu sagen, ich muss was für Jesus machen, ich muss was für Jesus machen. Die sind gewohnt 100% immer im Training für den Trainer, für das Ziel. Und das ist so ein richtiger Wechsel in unserem Kopf, in unserem Herzen, zu sagen, es geht gar nicht darum, was für Jesus zu kämpfen, sondern um die Beziehung zu Jesus. Der Kampf für Jesus wird scheinbar möglich, wenn wir im In-Jesus-Kampf bestehen. Mit diesem Kampf sind wir beschäftigt, weil unser menschliches Herz das Weglaufen scheinbar nie verlernt. In Christus bleiben. Ein Vers habe ich euch noch mitgebracht. Im Johannesevangelium bringt Jesus auf den Punkt, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ja, Bild aus dem Moseltal. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts ist wenig. Und das Geheimnis ist, in Christus zu bleiben, eine enge Verbundenheit zu ihm zu haben. Er sagt, ich bin in euch und er fordert uns auf, in ihm zu bleiben. Meine Frau, die macht jetzt mit euch so eine kleine Übung, um vielleicht ein bisschen intensiver in Christus zu sein. Das Ganze nennt sich Tikva und wir machen so eine kleine Halbzeit. Oder sagen wir mal so, wie beim Eishockey, das zweite Drittel ist rum. Ein bisschen müsst ihr noch aushalten, aber den Punkt am Ende will ich doch noch kurz sagen.
Genau, danke.
Schieß
Alex.
Los.
Das wollen wir jetzt gemeinsam einmal ausprobieren, unser Herz wieder zurück in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und das ist das Schöne, was uns als Menschen, als Körper ausmacht, dass wir als Körper eigentlich auch einen Lobpreis für Gott darstellen können und dürfen und Jesus damit auch verherrlichen dürfen. Und das möchte ich gern mit euch mal machen oder wünsche mir, dass ihr das einfach mal ausprobiert. Wir machen eine Tikva-Übung gemeinsam. Das ist die erste Übung von Tikva. Die machen wir jedes Mal in der Einheit. Starten wir mit der Übung. Und wenn du mitmachen willst, dann steh gerne auf und such dir ein bisschen einen Platz, wo du nach so eine Armlänge nach vorne Platz hast. Stellt euch gern in den Raum rein, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch im Sitzen machen, achtet nur darauf, dass ihr euch nicht irgendwie den Kopf anschlagt. Genau, und ich lade euch ein, euch einfach darauf einzulassen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt. Wunderbar, dann schließ deine Augen und steh sicher auf dem Boden mit beiden Füßen. Lass deine Arme locker neben dem Körper. Und ich lade dich ein, dich mal ganz intensiv zu spüren, durch die Nase tief einzuatmen und durch den Mund sanft und lang auszuatmen. Mach das Ganze noch ein, zweimal für dich und finde Ruhe in deinem Körper, in deiner Seele und in deinem Herzen. Und mit deiner nächsten Einatmung nimm beide Arme seitlich nach oben, ganz bis weit über den Kopf. Falte deine Hände und leg sie auf dem Kopf sanft ab und bleib dort für einen kurzen Moment. Und dann spüre und überlege, mit was für Gedanken und Sorgen du vielleicht heute Morgen hierher gekommen bist. Welche Gefühle du hast, was dich belastet, was du trägst. Und was du vielleicht gar nicht tragen musst, was du Gott abgeben kannst. Und tu das jetzt, indem du deine Handflächen umdrehst, zur Decke, zum Himmel zeigst, tief einatmest und bewusst abgibst nach oben, die Arme öffnest und dann locker nach unten ausatmest, in eine tiefe Vorbeuge kommst und dann dich sanft Wirbel für Wirbelkörper wieder nach oben aufrollst. Genieße die Langsamkeit. Und dann mach das nochmal in deinem eigenen Tempo. Nimm die Arme lang und kraftvoll über den Kopf mit der Einatmung. Atme aus, leg sie auf dem Kopf ab. Und zieh ein Resümee deines Morgens, deiner Gedanken. Gefühle. Und dann mach dich frei und bring alles deinem Schöpfer und roll ab. und wiederhole gerne. Atme tief ein. Atme aus. Und vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo du Dank und Lobpreis geben möchtest deinem Schöpfer, der dich einzigartig und wunderbar gemacht hat. Komm tief mit der Ausatmung. Und roll langsam nach oben auf. Wenn du im Stand angekommen bist, bleib im Stand. Schließ deine Augen oder lass sie geschlossen und atme nochmal ganz bewusst durch die Nase ein. Und liebevoll durch den Mund aus. Dann öffne deine Augen. Das war's. Danke.
Ja, danke, Conny. Wir sind nicht von dieser Welt. Und die Israeliten damals schon, die haben sich eingebildet, Kämpfe mit, ohne Gott zu kämpfen, und ist immer schief gegangen. Wir als Christen, wir kämpfen auch unsere Kämpfe so oft ohne Gott, geht in der Regel schief. Weil die Dimensionen, in denen diese Kämpfe stattfinden, ja ganz andere sind. Und wir sind nicht von dieser Welt. Ich habe mal ein paar Verse mitgebracht, die das so deutlich machen. Jesus sagt, als er mit seinem Vater spricht: Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Und Jesus spricht mit Pilatus, also Pilatus war damals so ein stellvertretender König oder sowas vom römischen Imperium. Mit dem ist Jesus im Gespräch und der wird gefragt: Und dein Reich, Jesus, was ist mit deinem Reich? Also kämpfst du mit deinen Leuten für eine Weltherrschaft oder so? Und darauf antwortete Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also wir sind nicht von dieser Welt. Das Königreich, in dem wir leben, für das wir kämpfen, ist nicht in dieser Welt. Und der Glaubenskampf, in dem wir stecken, der wird noch ein bisschen drastischer beschrieben in Epheser 6. Da wechselt Paulo das Bild vom sportlichen Wettkampf zu so einem richtigen Kriegsbild. Und da schreibt er: Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und wer sich über die Qualität dieser Kämpfe klar wird, der bemerkt, dass im Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner, dass man auf den angewiesen ist, der alles sieht und die Mächte der Finsternis im Himmel und auf der Erde in seine Schranken weist. Stellt euch vor, ihr habt einen unsichtbaren Gegner. Es gibt ja schon mal in den Hollywood-Filmen, die können sich dann auch in Luft auflösen oder so, oder hier bei Herr der Ringe, da Ring drauf, und dann sieht man. Und wenn man gegen so jemanden kämpfen muss, das kann ja nur schief gehen. Und deswegen muss man sich dem anvertrauen, der alles sieht und der über allem steht. In Philipper 2 steht: Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beugt, also jedes Knie, auch von den ganzen Herrschern, von denen wir sprechen. Es wäre töricht, mit unwirksamen Waffen blind in der Luft herumzuschlagen, weil das wäre ein Bild für einen Kampf des Glaubens, ohne in Christus zu sein. Wir sind nicht von dieser Welt, das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt, der Glaubenskampf ist nicht von dieser Welt, und deshalb sind die Waffen, die wir einsetzen sollen, ebenfalls nicht von dieser Welt. Paulus empfiehlt Waffen an einer anderen Stelle noch. Das sind irgendwie alles Waffen, die dazu beitragen, dass wir eine intensivere Beziehung mit Jesus haben. Er spricht von Waffen, Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben, Rettung, Wort Gottes. Diese Dinge haben ihn im guten Kampf des Glaubens bestehen lassen. Er hat die Menschen immer wieder aufgefordert, für ihn zu beten, und er selbst hat für viele Menschen gebetet, sodass er dann am Ende seines Lebens sagen konnte: Ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Das sind die Dinge, die ich euch so weitergeben wollte heute, dass der Kampf, in dem wir stecken, so ganz anders ist, als wir das so von unseren eigenen Impulsen tun wollen. Auch mit guten Vorsätzen. Ich kämpfe jetzt für Jesus, aber es geht eigentlich darum, diesen Kampf zu kämpfen, in Christus zu bleiben.